Ja, zunächst nochmal schönen guten Morgen von mir an alle. Und vielleicht auf dem Hintergrund des Anspiels ein Dementi. Ich werde mich also jetzt nicht dahinsetzen, obwohl das, soweit ich weiß, der einzige Liegestuhl in einem Gottesdienstraum ist, wo man sonnenbaden kann. Nein, das werde ich nicht tun. Aber mein Thema ist genau das. Geh dich doch bei deinem Gott erholen. Den Satz sagte mir mal jemand, als ich im Sommer zum Sonntagsgottesdienst ging. Ich weiß nicht, wie der Satz gemeint war, aber es steckt eine Frage darin, die mich verfolgt hat. Und die Frage scheint mir tatsächlich berechtigt zu sein. Kann man sich eigentlich bei Gott und mit Gott erholen? Und wenn ja, wie? Was heißt dann erholen? Ich komme später nochmal auf die Frage zurück. Die Frage nach Erholung, nach Ferien, liegt ja tatsächlich nahe. Seit dem 25. Juni sind bei uns Sommerferien. Das ist immer so, die Sommerferien der Schulen, das öffentliche Signal für die Zeit der Erholung. Und das betrifft uns alle, auch wenn wir noch keine Ferien hatten. Die Menschheit teilt sich gewissermaßen in diejenigen, die schon in Ferien waren, ja, und diejenigen, die es noch sein werden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind die meisten noch nicht in Ferien gewesen. Diejenigen, die schon waren, sind beneidenswert. Wer noch nicht in Ferien war, dem wünsche ich jetzt schon schöne Ferien. Also, Thema Ferien, Erholung. Ich möchte beginnen sozusagen mit einem meiner früheren Urlaubseindrücke. Da waren wir im Urlaub mal auf einer griechischen Insel. Wir besuchten einen Ferienort am Rand der Insel. Kann man sich vorstellen, eine griechische Insel, ein herrlicher Strand, türkisfarbenes Wasser, blauer Himmel. Und vor dieser Kulisse Menschen, die badeten oder sich sonnten, die in den Cafés saßen, die etwas Kühles tranken, die auf den Terrassen der Hotels und Restaurants genüsslich speisten oder einfach in der Sonne saßen und es sich gut gehen ließen. Ferienstimmung eben, Erholungszeit. Keine Viertelstunde davon entfernt war ein orthodoxes Kloster, das wir später besuchten. Innerhalb der weißgetünchten Mauern, die orthodoxen Mönche, ich weiß nicht, ob Sie sie schon mal gesehen haben, lange schwarze Gewänder, wallende graue Bärte. Dann besuchten wir auch die Bibliothek dieses Klosters. Und im Innern dieser halbdunklen Bibliothek des Klosters entdeckte ich über der Tür ein altes, mit den Jahren nachgedunkeltes Gemälde. Es zeigte eine Menschengestalt vor dem Hintergrund riesiger Gebäude, Scheunen mit Getreide. Vom Himmel herabkommt vor dieser Menschengestalt eine Art Engel. Und dann entzifferte ich langsam zwischen diesen beiden Gestalten die altgriechischen Worte, ich habe das mal gelernt, auf dem Bild, die den Kernsatz des heutigen Evangeliums bilden, nämlich, du Narr, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert. Können Sie sich einen größeren Gegensatz vorstellen? Ein paar Kilometer entfernt, lebenslustige Touristen, die sich erholen, die essen, trinken, die sich gut gehen lassen. Zwar völlig zu Recht, denke ich. Und hier dieses düstere Bild der Bibel, düster im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, man könnte sagen, fast so ein galliger, missgünstiger Kommentar dazu. Du Narr, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir gefordert. Da wird einem, der Vorsorge getroffen hat, im Evangelium, der Güter gesammelt hat und dann zu sich spricht, ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens, dem wird gesagt, du Narr. Tja, scheint Ihnen nicht auch das Evangelium mit diesem Satz als Höhepunkt wirklich zu düster und zu bitter für so einen Sommer- und Sonnentag? Hat das Evangelium tatsächlich so eine strenge, moralinsaure Weltsicht, die uns die Freude am Leben, am Urlaub, am Ausruhen, am Essen und Trinken und sich's gut gehen lassen vermiesen will? Wenn der Eindruck stimmte, dann wäre das Evangelium keine frohe Botschaft, sondern, wie es ja so oft gesagt wird, eine Drohbotschaft. Aber mir scheint, der Eindruck kommt daher, dass das Evangelium ganz gezielt in eine ganz bestimmte Richtung fragt, nämlich, wovon hängt denn der Wert des Lebens, das Glück, der Sinn des Lebens tatsächlich ab? Und da wird die Antwort gegeben, das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Vermögen ab, mag es noch so groß sein. Aber ich gestehe, der Satz genügt mir noch nicht, denn das scheinbare Glück, der äußere Wohlstand, das Wohlbefinden, das da in dem Ferienbild zum Ausdruck kommt, das kann doch nicht falsch sein. Ich denke, das Bild dieses scheinbaren Glücks wird aufgebrochen, wenn man mal wirklich nachfragt und hinter die Kulissen schauen kann. Ein Dichter und Pfarrer, Lothar Zenetti aus Frankfurt, der jetzt schon weit über 90 ist, hat das mal an einem Beispiel deutlich gemacht. Er schrieb zu dem Wort, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden leitet? Vor vielen Jahren folgenden Text. Ich muss mal einmal Ihnen ein Glas Wasser vortrinken. Der Text lautet, ich traf einen jungen Mann, kerngesund, modisch gekleidet, Sportwagen, und fragte ihn beiläufig, wie er sich fühle. Was eine Frage, sagte er, beschissen. Ich fragte ein wenig verlegen eine schwer behinderte ältere Frau in ihrem Rollstuhl, wie es ihr gehe. Gut, sagte sie, es geht mir gut. Da sieht man wieder, dachte ich bei mir, immer hat man mit den falschen Leuten Mitleid. Soweit Zenetti. Meine Frage ist, kann das stimmen, was er hier so pointiert ausdrückt? Nämlich, dass gutes, sinnvolles Leben nicht gleich da ist, wenn einer nur jung und gesund ist, gut aussieht, alle materiellen Güter zur Verfügung hat, wie dieser junge Mann. Die Antwort, die das Evangelium auf diese Frage gibt, lautet doch, nicht wer für sich Schätze sammelt, lebt sinnvoll, sondern wer vor Gott reich ist. Und sinnvoll leben, vor Gott reich sein, kann man wohl auch, wenn man alt und schwerbehindert ist und in einem Rollstuhl sitzt. Also hängt alles davon ab, was das eigentlich heißt, was das bedeutet, vor Gott reich sein. Ich möchte das, was damit gemeint ist, jetzt weniger abstrakt oder begrifflich ausdrücken, sondern ich denke an bestimmte Menschen und menschliche Haltungen, denen ich begegnet bin. Ich denke zum Beispiel an Menschen, die seit Jahr und Tag ihren Urlaub drangeben, damit andere, zum Beispiel Kinder, schöne Ferien haben. Ich denke an drei Töchter, die nach dem Tod der Mutter ihrem immer dementer werdenden Vater ebenso liebevoll wie immer intensiver versorgen, betreuen. Ich denke an Menschen, die hier bei uns den Flüchtlingen Deutschunterricht geben und die anderen, die auf Schiffen im Mittelmeer viele Flüchtlinge retten. Aber vielleicht sind diese Beispiele doch auch schon wieder ein bisschen hochgegriffen. Viel naheliegender und vor unseren Augen ist auch, ich denke an Familien, die die Ferien dazu nutzen, wieder mehr Zeit füreinander zu haben. An Familienväter und Mütter, die im Urlaub einfach mit ihren Kindern spielen und lachen, gemeinsam was unternehmen, sich unterhalten, unabhängig vom Stress und den Anforderungen von Beruf und Alltag. Ich denke auch an Ehepaare, die ihre Kinder versorgen, wenn sie mal quäken, egal wann und wo. Ich denke an Ehepaare, die versuchen, gut miteinander umzugehen, im Reden und im Tun. Nicht nur, wenn es ihnen gut geht, sondern auch und gerade in Konflikten versuchen, ein Leben in Frieden zu führen. Das ist nicht einfach, wie jeder, der verheiratet ist, weiß. Und ich denke auch schon mal an die Lehrer, die das ganze Jahr über versuchen, ihren Schülern gerecht zu werden, auf sie einzugehen, die Einzelnen zu sehen, wahrzunehmen. Ich bin mir sicher, Sie alle kennen in dieser Hinsicht einige Beispiele mehr, die Sie selber erlebt haben und mit denen Sie diesen Begriff vor Gott reich sein, vor Gott Schätze sammeln, füllen können. Aber damit ich das Gemeinte doch nochmal auf einen Begriff bringen kann, der Philosoph und Psychoanalytiker Erich Fromm hat eine Formel gefunden, nämlich es geht bei der Suche des Menschen nach Glück und Zufriedenheit nicht um das Mehr haben, sondern um das Mehr sein. Er schreibt dazu, wir leben in einer Gesellschaft, in der das Haben und Mehr haben das oberste Ziel ist. Und indem man davon spricht, ein Mann sei 1 Million wert. Fußballer zum Beispiel. Haben wir im Augenblick einige. Die großen Meister des Lebens, sagt Fromm, haben in der Alternative zwischen Haben und Sein eine Kernfrage ihres jeweiligen Systems gesehen. Dieses mehr haben wollen, darf man nicht nur auf dem Besitz einengen. Da wird so etwas wie die Grundmentalität des Menschen zum Ausdruck gebracht. Denn der möchte über alles Erreichte hinaus immer noch mehr haben, leisten, erhalten. Wir können dabei auch die alltäglichen Lebensbereiche mit heranziehen. Alles soll immer schneller, immer mehr, immer höher, immer weiter sein. Mit den Beispielen, die ich genannt habe, heißt das aber, was das Reichtum, Reichsein betrifft, geht es im Evangelium nicht darum, wie viel einer hat. Also, wie dick sein Wagen, wie voll sein Bankkonto, wie lang sein Motorboot, wie groß sein Haus ist, was er also alles hat. Es geht vielmehr darum, wie liebend, wie hingebend, wie feinfühlig, wie gut, wie gerecht, wie geduldig, wie friedfertig einer ist. Was er also für ein Mensch ist. Nochmal auf das Evangelium zu kommen. Mir ist aufgefallen, dass der reiche Kornbauer im Evangelium nur mit seiner eigenen Seele spricht, mit sich selbst. Denn er ist allein. Es geht ihm nicht um Menschen, mit denen er lebt. Es geht um Sachen, die er hat. Er ist reich an Gütern, könnte man sagen, aber arm an Beziehungen. Und darum ist die nächste Frage im Evangelium auch folgerichtig und sehr bedeutsam. Wem wird all das gehören, was du angehäuft hast? Wird das, was wir einmal angehäuft haben, Schätze nur für uns sein, wie sie die Schrift nennt, oder Schätze für Gott? Werden wir zuletzt wie einsame Narren dastehen oder wie die Gesegneten in der Gemeinschaft mit Gott und seiner Gemeinde? Das Evangelium, die frohe Botschaft, hat es nicht leicht, auf Schätze für Gott hinzuweisen. Denn vordergründig geht es in unserer Zeit und Gesellschaft, denke ich, um ganz andere Reichtümer. Und es mag sein, dass die frohe Botschaft, weil sie dem entschieden widerspricht, im ersten Augenblick auch ernst und streng wirkt. Deshalb erklärt der dänische Philosoph Søren Kierkegaard diesen Eindruck so: Das Evangelium will dich nicht durch Strenge, sondern durch Milde erretten. Diese Milde will dich aber retten, nicht betrügen. Darum ist Strenge in ihr. Wenn also das Evangelium uns durch milde Strenge retten will, um es mal aufzugreifen, wie sieht's dann aus mit der Frage, die ich zu Beginn gestellt habe? Sie erinnern sich, da hatte jemand, als ich zum Sonntagsgottesdienst gehen wollte, die etwas schillernde, ambivalente Bemerkung gemacht: Geh dich doch bei deinem Gott erholen. Und das brachte mich auf die Frage: Kann man sich bei Gott und mit Gott eigentlich erholen? Eine erste Antwort scheint mir das Lied zu geben, das ich mitgebracht habe aus Tessee, und auch schon das andere, was wir vorher gesungen haben. Ich zitiere jetzt aber mal das Lied aus Tessee mit dem Text, den wir gesungen haben. Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein. Jetzt muss ich noch etwas zu dem Text sagen. Das ist eine freie Übertragung des französischen Originals. Im Original wird er auf Französisch gesungen. Und ich kenne Tessé seit 1970 und habe da den sehr oft mitgesungen. Und Sie verzeihen mir, dass ich ihn jetzt wörtlich zitiere. Denken Sie sich dran, dass wir jetzt ein paar ausländische Laute hören, im Vorgriff auf den Urlaub im Ausland. Ja? Im Französischen heißt das also so: Mon âme se repose sur paix, sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Wenn ich das wiederum wörtlich übersetze, dann heißt das: Meine Seele ruht in Frieden, bei Gott allein. Von ihm kommt mein Heil. Ja, bei Gott allein erholt sich meine Seele, ruht in Frieden aus. Der erste Teil meiner Antwort auf diese Frage, kann man sich eigentlich bei Gott erholen, lautet also von diesem Lied und von der frohen Botschaft her ja. Gott ist einer, bei dem ich mich wirklich erholen kann, bei dem ich so sein kann, wie ich bin. Ich kann bei ihm von Grund auf ruhig werden. Meine Seele findet Ruhe, wie es im Psalm 52 heißt, auf den dieser Liedtext zurückgeht. Gott ist der Grund und das Ziel meines Lebens. Er hat mich gewollt, wo ich herkomme. Er erwartet mich, wo ich hingehe. Und er schenkt mir in Jesus Christus das Heil, das endgültige Ganzsein vor ihm. Dass es gewissermaßen die Vergewisserung über den Gesamtzusammenhang, der meinem Leben Sinn gibt. Und das ist eine innere Ruhe. Bei Gott und mit Gott, den Jesus verkündet und mit seinem Tod bezeugt, kann ich also tatsächlich zur Ruhe kommen, mich erholen. Aber da ist noch was anderes bei diesem Gott, das ich auch feststelle, wenn ich zum Gottesdienst gehe oder das Evangelium höre. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Dieser Gott will keine anderen Götter neben sich haben. Weder Mammon, noch Sex, noch Macht. Er ist ein eifersüchtiger Gott, wie das Alte Testament sagt. Er will einzig sein. Yahweh Echad. Gott ist einzig, heißt es im Glaubensbekenntnis der Juden. Er will einzig sein und er erwartet unsere Antwort auf sein Handeln in Jesus. Die frohe Botschaft, dass unser Heil in der Nachfolge eines Gekreuzigten liegt, die klingt angesichts der ziemlich attraktiven Verheißungen und Schätze der Welt doch manchmal mühsam und sperrig. Das Evangelium will mich aber nicht betrügen. Und darum steckt eben auch eine gewisse Strenge, man könnte sagen, ein existenzieller Ernst daran. Und das bedeutet, Gott kann mich auch beunruhigen und herausfordern, wenn ich mich abwende von ihm. Oder wenn ich den Schätzen der Welt mehr traue als den Reichtümern, die bei ihm gelten. Wenn ich also mehr die Reichtümer der Welt haben, als vor Gott ein ganzer Mensch sein will. Wenn ich mein Leben unter dem Wort Gottes so betrachte, dann kann es durchaus sein, dass mich der Gottesdienst manchmal nicht ruhig, sondern eher unruhig macht. Dazu nur ein ganz kleines persönliches Beispiel. Ich glaube, ich war noch Teenager und habe den Weihnachtsgottesdienst besucht. Und die Predigt war, glaube ich, nicht besonders aufregend. Aber da kam ein Satz darin vor, den Sie auch alle kennen. Wenn du zum Gottesdienst gehst und dein Bruder etwas gegen dich hat, dann kehr um, versöhne dich mit deinem Bruder. Ich hatte mit meinem Bruder, meinem leiblichen Bruder, einen unheimlichen Zoff gehabt vorher. Ja? Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, diesen Satz genau auf mich hinzusagen. Aber Sie dürfen sicher sein, ich bin ziemlich unruhig aus diesem Gottesdienst gegangen. Ja? Und das war gut so. Also, wenn ich manchmal unruhig werde, dann ist das das Zeichen dafür, dass ich etwas ändern muss. Ja? Dann soll ich überlegen, wo der wirkliche Reichtum meines Lebens liegt, wo ich mein Leben ändern muss, um vor Gott reich zu sein, um seine Liebe zu erwidern, damit mein Leben gewinnt. Also, Gott ist kein Beruhigungsmittel, das wir nach Bedarf einnehmen können und das alles so lässt, wie es ist und uns in allem und jedem bestätigt. Nein, die Worte und die Nachfolge Jesu können wie ein Stachel sein. Gott ist eben nicht nur erholsam, er ist auch anspruchsvoll. Er kann mühsam und beunruhigend sein. Lesen Sie mal das Leben der Heiligen. Ja? Da ist keiner, der nur von Gott sich beruhigen lässt, sondern das macht deren Leben unruhig. Aber wie das so ist, wenn ich dann von meinen vielleicht falschen Wegen umgekehrt bin und neu auf sein Wort hören und mein Leben ausrichten kann, dann schenkt er mir auch in neuer Weise Ruhe und Versöhnung. Und dann denke ich immer in dem Zusammenhang an die Worte der Absolution, der Vergebung. Mein Beichtvater, den ich seit über 40 Jahren kenne und aufsuche und der mich schon ganz gut kennt, der formuliert immer zum Ende meiner jährlichen Beichte oder Revision de vie, wie wir das nennen, Folgendes: Ich versöhne dich mit Gott, mit dem Sinn deines Lebens und dem Leben des Heiligen Geistes in dir. Wenn das so ist, dann kann ich auch die letzten Verse dieses Gesangs aus Taizé mit neuer Freude und mit größerer Überzeugung im Gottesdienst singen. Ja, bei Gott allein erholt sich meine Seele, ruht in Frieden aus. Amen.